willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Dieser Podcast ist entstanden aus meinem unerfüllten Kinderwunsch und der Hoffnung, andere Menschen, die auf ihrem Weg verzweifeln oder die Abschied nehmen müssen von ihrem Kinderwunsch, zu unterstützen. Der Podcast soll dich daran erinnern, dass es viele Geschichten da draußen zum Thema Kinderwunsch gibt und du alles, aber nicht alleine damit bist. Hallihallo, schön, dass du dir wieder eine neue Podcast-Folge von Alles da, nur Ella nicht anhörst und die nächste, ja, knappe Stunde mit meiner Gästin Conny und mir verbringen wirst. Freue ich mich riesig drüber, aber bevor ich starte und auch noch mehr zu Conny und ihrer Geschichte einleitend erzähle, möchte ich dich noch auf drei Sachen hinweisen. Also zum einen gibt es einen kostenlosen Workshop mit mir und zwar am Sonntag, den 26. Januar. Und zwar ist das Thema die wirklich wichtigen Fragen, die du dir im Kinderwunsch stellen solltest. Weil ich finde, die richtigen Fragen, es gibt so ein Buch, das heißt Fragen können wie Küsse schmecken. Und da, als ich das am Anfang meiner Coaching-Tätigkeit gelesen habe, ist mir aufgefallen und mir ist bewusst geworden, wie wichtig Fragen sind. Und ich glaube, dass es ein Hauptteil meiner Arbeit ist, die richtigen Fragen zu stellen, die etwas in dir auslösen, die dazu führen, dass du dir Gedanken machst über bestimmte Sachen, über die du dich vielleicht dir noch nie Gedanken gemacht hast. Die Fragen, die dazu führen, dass du wächst, dass du vielleicht eine andere Perspektive bekommst. Und im Laufe meiner Jahre als Kinderwunschcoach habe ich da, glaube ich, so ein paar ganz nette Fragen inzwischen, die ich gerne mit dir teilen möchte bei diesem kostenlosen Workshop. Da kannst du dich zu anmelden. Die Anmeldung findest du in den Shownotes und auch auf meiner Webseite. Und ich freue mich riesig, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Die zweite Sache, die ich gerne noch erzählen möchte, ist, es gibt bald ein Gruppenprogramm. Und wenn du interessiert bist, ich werde noch ganz bewusst keine Einzelheiten verraten, wenn du interessiert bist an diesem Gruppenprogramm, dann kannst du dich unverbindlich auf die Warteliste setzen lassen, die du auch in meinen Shownotes finden wirst. So, und das Gespräch mit Conny, als ich mir das nochmal angehört habe, bevor ich diese Folge veröffentlicht habe, da ist mir bewusst geworden, dass ich eigentlich den passenden Online-Kurs genau zu diesem Thema habe. Ich öffne den immer mal wieder, oft ist er geschlossen, also dass du ihn nicht erwerben kannst, aber ich glaube, anlässlich dieser Folge macht es total Sinn, den nochmal zu öffnen. Aus Mut entsteht Neues, heißt er. Und es ist ein Kurs für all diejenigen unter euch, die entweder im Abschiedsprozess befinden, ja, und für sich schon entschieden habe, okay, es geht nicht weiter mit dem Kinderwunsch, das passt nämlich sehr, sehr gut zu dieser Folge. Es ist aber auch ein Kurs für all diejenigen, die sich noch nicht sicher sind, ja, die noch einen Kinderwunsch haben, die noch nicht wissen, ob sie ja endgültig loslassen sollen, die noch nicht wissen, ob der Weg jetzt zu Ende ist hier an der Stelle oder nicht. Für beide Möglichkeiten sozusagen oder für beide Situationen ist dieser Online-Kurs aus Mut entsteht Neues, glaube ich, super geeignet. Ich weiß nicht, ob du schon mal reingeschaut hast auf meiner Webseite. 21 Audios gibt es eigentlich so wie, ja, sind so kleine Podcasts zu unterschiedlichen Themen. Und zu jedem Thema gibt es aber auch eine Meditation, die du dir dazu anhören kannst. Und natürlich Reflexionsfragen, da haben wir sie wieder, die Fragen, die ich persönlich immer sehr, 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 sehr wichtig finde. Genau, und dieses Programm werde ich nochmal öffnen mit einem 10% Gutschein, Sonne 10, lautet der Gutschein, aber alle Infos findest du auch in den Shownotes, auch den Link dahin und vielleicht magst du ja diesen Kurs mal machen. So, jetzt geht es aber um die wundervolle Conny und ein großartiges Gespräch, wie ich persönlich finde, das wir miteinander hatten. Conny gehört nämlich zu denen, die sozusagen einen Moment der Entscheidung hatten und sie hatte diese Entscheidung oder sie hat die Entscheidung getroffen, in diesem Moment ihren Kinderwunsch loszulassen, sich ganz bewusst zu verabschieden und auf ein neues Leben, auf ein anderes Leben zu fokussieren. Und das erzählt sie heute. Sie erzählt von ihrer Geschichte. Sie ist wahnsinnig offen damit, dass sie auch schon mal eine Depression gehabt hat. Sie erzählt von ihrer Wut. Sie erzählt davon, was sozusagen ihren Wendepunkt eingeleitet hat und was mein Podcast damit zu tun hatte. Und sie erzählt aber auch davon, was ihr innerlich so auch den Druck genommen hat, diese Entscheidung sozusagen so zu verfolgen, wie sie das gemacht hat. Und sie sagt, sie möchte jetzt mit Neugierde durchs Leben gehen. Ich meine, das sollte man natürlich immer, das ist ja klar. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass dieser Sprung von ich habe keine Hoffnung mehr, der Weg wird wahrscheinlich zu Ende sein, dass der ganz oft nicht mit Neugier verbunden ist, dieser Moment. Und sie hat es aber für sich gedreht und hat eine andere Perspektive eingenommen auf ihr neues, auf ihr anderes Leben, auf ein Leben, das sie so nicht erwartet hat. Und sie sagt diesen, wie persönlich finde ich das legendär, ich fühle mich ein bisschen wie neu geboren. So als hätte ich ein ganz neues Leben geschenkt bekommen. Also das ist, das hat mich wahnsinnig berührt und ich bin sehr gespannt, was dieses Interview, was diese Podcast-Folge mit dir macht. Kannst du mir auch gerne schreiben, wenn du Lust hast, über, keine Ahnung, persönliche Nachrichten auf Insta oder Facebook, oder du kannst mir natürlich auch jederzeit eine E-Mail schreiben oder genau, meinen virtuellen Anrufbeantworter, den gibt es ja auch. Alle Infos findest du in den Shownotes. So, aber jetzt habe ich genug geredet. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mit dabei bist bei meinem kostenlosen Workshop am 26. Januar. Das ist ein Sonntag. Und ansonsten viel Spaß und viel Inspiration mit dieser neuen Folge. Danke fürs Zuhören. Ich warte schon eine ganze Weile, dass diese Frau bei mir im Podcast ist. Und heute passiert es endlich und ich freue mich riesig. Liebe Conny, herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich endlich bei dir sein kann.
Sag mal, wie war das denn so in deinen 20ern oder noch früher? Hattest du immer dieses Bild von Familie mit Kind im Kopf? Oder wie war das damals bei dir?
Ja, absolut. Also ich war schon von klein auf, also ich kann mich erinnern, dass ich schon mit 10 Jahren den Gedanken hatte, ich will mal Mama sein, ich liebe Kinder, ich will eine Familie, am besten 2 Kinder, so diese klassische Vorstellung, hatte ich schon sehr, sehr früh und auch sehr lange dann eigentlich.
Also das, okay, wow.
So ein Fragezeichen, sondern das war für mich klar, ich möchte das.
Ja. Und wann kam dieses Thema dann, also wann, weiß ich nicht, hast du deinen Partner kennengelernt, wann wurde dieses Thema sozusagen akuter?
Also meinen jetzigen Partner habe ich ja erst viel später kennengelernt, aber wenn du jetzt darauf ansprichst, wann das Kinderwunschthema akuter wurde.
Ja.
Da muss ich mal früher anfangen, glaube ich, weil ich habe ja schon relativ früh erfahren, dass ich auf natürlichen Wege keine Kinder bekommen kann.
Okay.
Genau. Also meine Geschichte hat eigentlich schon begonnen vor meinem Partner sozusagen. Mhm. Ich habe schon mit, ich glaube, ich war 15 oder 16, die Diagnose bekommen, dass ich keine Kinder bekommen können werde.
Oh wow, das stelle ich mir aber krass vor mit 15, 16. Oder war das gar nicht, also doch, wenn du sagst, du wolltest immer schon Kinder haben, dann muss das doch ein unglaublicher Schock für dich gewesen sein.
Ein riesen Schock, ja. Und es hat sich eben abgezeichnet dadurch, dass ich meine Periode nicht bekommen habe und ich auch sehr groß war und letztendlich hat dann niemand richtig rausgefunden, was los ist. Und ich bin dann relativ intensiv durchgecheckt worden, ich glaube über ein Dreiviertel des Jahr, bis sie dann letztendlich herausgefunden haben, dass meine Eierstöcke nicht arbeiten.
Wow.
Genau.
Wow.
Und damit war die Diagnose dann auch relativ klargestellt. Natürlich zum damaligen Zeitpunkt war es, also erstens habe ich es sehr unsensibel präsentiert bekommen. Ja. Und auch sagen, ja, also der Arzt hat wirklich gemeint, naja, also in ihrem Alter steht das ja eh noch nicht zur Debatte, ob man jetzt Kinder will oder nicht. Und es war dann auch gleich die Ansage, mit der modernen Medizin heutzutage klappt das aber sowieso. Und da braucht man keine Sorgen machen. Und wenn ich dann irgendwann mal Kinder will, dann ja, wird das auf jeden Fall irgendwie klappen. Also das sind die ersten Aussagen, die ich in diesem 5-Minuten-Gespräch eigentlich bekommen habe. Und Ja.
Wahnsinn. Bist du aufgefangen worden von deinen Eltern oder von deinem Umfeld?
Ja, absolut. Also, ich meine, meine Eltern haben mich sehr aufgefangen, wobei für mich ist, glaube ich, in diesem Behandlungszimmer ein bisschen die Welt das erste Mal so richtig zusammengebrochen. Und ich weiß noch, also natürlich hat mich meine Mutter aufgefangen, aber für mich war es ganz, ganz schlimm. Also, mir auch immer gleich Tränen, wenn ich wieder erzähle. Aber dieses meiner Mama dann auch noch mal das Herz zu brechen. Also ich habe gewusst, ich gehe dort hinaus, sie wird mich abholen und waren, dass sie nie wahrscheinlich Enkelkinder haben wird.
Ja.
Der Gedanke.
Ja, verstehe ich total. Vielen Dank fürs Teilen. Und das vergisst man auch manchmal, ne? Dass natürlich die potenziellen Großeltern zum Beispiel oder ne, das Umfeld ja auch furchtbar traurig ist.
Genau, ja.
Ja, das glaube ich dir.
Jetzt in erster Linie dann einmal um einen selbst, aber
Ja.
dass ich mich dann gar nicht so auffangen habe lassen, weil ich das Gefühl habe, ich bringe meinem Umfeld jetzt auch schon.
Ja, oh Mann, und das mit 15, 16, das ist ja eigentlich ein Alter, wo man im besten Fall unbeschwert ist oder, keine Ahnung, rebellisch ist und andere Dinge im Kopf hat als solche existenziellen Lebensthemen ja auch, ne? Wie bist du denn dann da für dich mit umgegangen?
Also, ich habe mich dann relativ schnell wieder gefangen, äußerlich gesehen, würde ich sagen. Innerlich hat es ganz anders ausgesehen. Das habe ich erst gemerkt, so würde ich sagen, 5, 6 Jahre später. Da bin ich in eine ganz, ganz schwere Depression geschlittert eigentlich.
Ja.
Und ich glaube, im Nachhinein sagen zu können, dass sich das einfach von diesem Zeitpunkt weg, vielleicht auch früher, ich weiß es nicht, aber angestaut hat. Und
Ja.
Schmerz, der in mir war, nicht rauskommen durfte und ich dann richtig reingeschlittert bin in so eine richtig schwere Depression. Und da habe ich erst das erste Mal so richtig gemerkt, dass das ganz, ganz viel mit mir macht einfach.
Wow. Und warst du denn damals schon so reflektiert? Das war dann, man muss ja so Anfang 20 gewesen sein. Also, dass dir das bewusst war, dass vielleicht Teil der Depression auch dieses Kinderthema ist, tatsächlich? Oder hast du es in der Therapie auch rausgearbeitet? Oder wie stelle ich mir das vor?
Also nein, ich war zuerst nicht so reflektiert. Ich muss sagen, zuerst eben, deswegen ist sie, glaube ich, auch erst zu spät richtig, sag ich mal, ausgebrochen, weil natürlich eine Depression kommt nicht von heute auf morgen, sondern das ist ein Prozess und da habe ich lange weggesehen und ich weiß noch, dass ich in meinem Umfeld, glaube ich, dann auch lange Zeit als sehr gereizt und ich war sehr wütend oft und sehr einfach schnell hysterisch sozusagen und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie passt irgendwas nicht mit mir. Irgendwie fühle ich mich nicht gesund. Und ich war dann auch in Therapie und da kam das dann zum ersten Mal hoch, dass man sagt, okay, man schaut sich das Ganze mal an. Und natürlich, was finde ich bis heute auch wichtig ist, dass das nicht der einzige Punkt ist, um in eine Depression zu schlittern. Also da spielt ja ganz viel zusammen.
Natürlich, ja.
Aber das war, glaube ich, so einer dieser Kernthemen in mir, die mir so die Stabilität genommen haben.
Ja, das verstehe ich so gut. Und tausend Dank, dass du darüber sprichst. Das finde ich so wichtig und so großartig. Und sag mal, diese Wut, ne? Ist die manchmal, spürst du die manchmal heute noch?
Also nicht im Zusammenhang mit dem Kinderwunsch, also nicht, dass ich würde es jetzt heute überhaupt nicht mehr beschreiben, also ich bin wütend, weil jemand anderes ein Kind hat oder weil ich kein Kind habe, aber diese Wut habe ich nach wie vor in mir zu einem gewissen Anteil, so würde ich es heute beschreiben. Und das ist aber, glaube ich, das Wichtige zu sagen, ich will gar nicht, dass sie weg ist. Also ist okay, sie darf ja auch da sein.
Ja.
Sie nur besser im Griff und ich kann sie besser regeln und ich kann sie manchmal noch einfach einsetzen.
Gut, ja.
Genau.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch absolut dafür, jedes Gefühl darf da sein und gerade Wut, wenn sie nicht destruktiv ist, dann kann sie super eingesetzt werden als Power, ne? Was zu erreichen, was zu machen, auf jeden Fall. Kann ich total gut nachvollziehen. Okay, wow. Und dann, wann kam dann das Thema dann nochmal hoch, dass du dann gesagt hast, okay, jetzt probiere ich's, doch schwanger zu werden?
Genau, also da sind dann einige Jahre vergangen. Also eben mit Anfang 20 war dann eben das, dass ich dann sehr wohl mal in Therapie war. Dann hatte ich auch das Gefühl, ich kann ganz gut mit dem Thema umgehen, weil wirklich der Kinderwunsch dann zu dem Zeitpunkt nicht konkret da war. Also wusste ich, ein paar Jahre warten. Und letztendlich war ich dann in einer Partnerschaft mit, glaube ich, war an die 23, 24. Und da hat es einfach gut gepasst. Da habe ich mich gefühlt so, das ist jetzt vielleicht der Partner, mit dem ich vielleicht mal heiraten werde. Und das ist einfach der Partner, wo wir auch in Richtung Familie denken. Und dann wurde das Ganze konkret. Und ja, wie soll ich sagen, gestartet habe ich eigentlich nicht direkt, dass ich sage, ich gehe in eine Kinderwunschklinik, obwohl mir bewusst war, dass es wahrscheinlich darauf hinauslaufen würde. Aber ich habe eigentlich damit gestartet, einen jahrelangen Ärztemarathon hinter mich zu bringen. Also ich war so darauf fokussiert, herauszufinden, was genau mit mir nicht stimmt, warum meine Eierstöcke nicht arbeiten. Und ich hatte eine extrem große Hoffnung, dass sie irgendwie arbeiten beginnen können.
Okay, ja, verstehe ich total. Okay. Und das ist aber nicht geschehen. Also es wurde nie rausgefunden, beziehungsweise Sie haben die Arbeit nie aufgenommen, oder?
Genau, also es war so, dass eigentlich bei jedem Arzt, wo ich war, die Enddiagnose war, wir können nichts für sie tun, sie arbeiten einfach nicht. Man kann auch nicht sagen, warum. Es gibt überhaupt keine Theorie. Es kann sein, dass es schon quasi vor meiner Geburt, die Eierstöcke werden ja vor der Geburt angelegt. Und dementsprechend kann es sein, dass es schon dort passiert ist. Es kann sein, dass es bei einer Operation in meiner frühen Kindheit gewesen ist. Man weiß es nicht. Und diese Tatsache, dass mir eben immer wieder gesagt wurde, ja, bei Ihnen ist es leider noch schlimmer als bei anderen Frauen, bei denen es mit dem Kinderwunsch nicht klappt, weil bei Ihnen ja quasi gar keine Eizellen angelegt wurden. Das heißt, bei mir ist alles Mögliche weggefallen, also künstliche
Wow.
Befruchtung,
Stimmt.
Stimulieren. Es ist alles weggefallen und wurde sofort ausgeschlossen. Also
Wow. Wie bist du, also wie war diese Zeit für dich, dieser Ärztemarathon, von dem du gerade gesprochen hast? Und jeder sagt dir, nee, nein, nein. Holst dir überall Nein ab eigentlich. Wie war das für dich?
ja, das war furchtbar, also kräftezehrend.
Das glaube ich.
Ja.
Ja.
Und einfach verzweifelt, man versucht so verzweifelt, sich irgendwo einen Strohhalm zu finden, der nicht daherkommt.
Ja. Und letztendlich nehme ich mal stark an, bleibt ja nur Eizellspende dann übrig. Oder was war noch so in deinem Kopf?
Genau, also es war dann eigentlich so, dass ich eigentlich auch schon Kinderwunschkliniken dann ausgeschlossen habe, weil ich gedacht habe, da gibt es für mich gar keine Möglichkeit. Und dann hat erst eine Frauenärztin irgendwann zu mir gesagt, ja, sie hat eine Patientin, die hat Kinder über Eizellspenden bekommen. Und da wurde der Gedanke dann auch in mir irgendwie geboren, ob das nicht eine Option wäre. Und ich weiß noch, dass ich mit meinem Partner damals gesprochen habe, wir gehen nur mal zu einer ersten Beratung, zu so einer Kinderwunschklinik, die sowas anbietet in Österreich. Und ja, dort sind wir dann auch gelandet. Und aus dieser ersten Beratung ist eigentlich auch gleich dann die Behandlung losgegangen. Also das war alles extrem schnell. Ja.
Wow, also direkt Nägel mit den Köpfen gemacht. Weil du dieses Gefühl hattest, es muss jetzt endlich losgehen, oder warum, oder weil du einfach so viele Jahre dich mit dem Thema beschäftigt hast?
Also im Nachhinein betrachtet, kann ich sagen, dass ich eigentlich überrumpelt wurde.
Ah, okay.
Das Gefühl, dass dieser Arzt in dem Beratungsgespräch schon gemerkt hat, ich meine, ja, es ist sein Business auch, ist auch klar. Und der hat, glaube ich, schon gemerkt, dass ich verzweifelt bin und dass das die einzige Option ist, abgesehen von einer Adoption oder Kind natürlich. Und dementsprechend wurde einfach bei diesem Beratungsgespräch gleich ausgemacht, dass wir dann die nächsten Tests die Woche drauf machen. Und da muss man ja eben ganz viel Untersuchungen über sich ergehen lassen und eine Gebärmutterspiegelung. Das wurde alles in diesem ersten Tag auch fixiert. Und ja, dementsprechend im Nachhinein betrachtet war mir das alles zu schnell und
Ja.
so bin ich fast irgendwie so hineingeschlittert war.
Okay. Und dein damaliger Partner war aber auch sofort mit an Bord. Also der war auch jetzt nicht so eine Instanz, die gesagt hat, so, hey, lass erst mal drüber schlafen, lass erst mal gucken und so, sondern der war auch sofort mit dabei.
Ja, der war total unterstützend eigentlich. Der ist irgendwie sehr immer hinter mir gestanden und für den war die Option auch total okay. Also der hat gesagt, er macht das gerne mit und dementsprechend ja, war da auch kein warten wir mal ein bisschen ab oder so, sondern irgendwie sind wir da beide so eingeschlittert, ja.
Wahnsinn. Ich wusste gar nicht, muss ich gestehen, dass in Österreich Eizellspende auch erlaubt ist.
Ja, ist sie, wobei ich dir da jetzt auch rechtlich nicht genau Bescheid geben kann, aber es wurde mir dann damals so erklärt, dass die Spenderinnen nicht aus Österreich sein dürfen, sondern die müssen dann, glaube ich, aus einem anderen Land sein. Also ich glaube, es war dann damals Rumänien oder weiß es nicht mehr genau. Und im Nachhinein betrachtet ist dieses ganze Thema auch ein bisschen, wie soll ich sagen, mit Scham oder schlechtem Gewissen behaftet, weil also wir hatten dann eben nach zig Untersuchungen und so weiter zwei Versuche, die fehlgeschlagen sind. Und ich habe dann abgebrochen, obwohl noch weitere Eizellen eingefroren waren, weil sich's für mich nicht gut angefühlt hat und nicht richtig. Und ich das einfach, ich weiß nicht, ob moralisch oder ethisch das richtige Wort ist, nicht mehr in Ordnung für mich gefunden habe. Ich sage nicht, dass der Weg grundsätzlich, aber für mich war es nicht stimmig.
Finde ich total spannend. Das heißt, wie kann ich mir das vorstellen? Hattest du so ein schlechtes Gewissen gegenüber den Spenderinnen oder was war da in dir los?
Ja, es war einerseits dieses nicht zu wissen, wer diese Frau ist, die mir diese Eizellen spendet. Ich wusste nicht, natürlich wurde mir in der Klinik versichert, das sind Frauen, denen geht's gut und die machen das freiwillig und so weiter. Aber hat mir dann und hab auch verstanden, dass es aus Datenschutzgründen nicht in Ordnung ist, diese Frauen eventuell kennenzulernen und zu wissen, wer das ist. Und genau das hat mir dann aber einfach so Bauchschmerzen gemacht. Mir war das irgendwie nicht angenehm, dass das halt eine Frau ist, wo ich keine Ahnung habe, warum sie das macht, ob sie das freiwillig macht, ob sie vielleicht Geldnöte hat, um das zu machen.
Ja.
Ja, und auch so dieser Gedanke, so krass gegen die Natur vorzugehen, war dann in meinem Kopf.
Wahnsinn. Also ich finde das besonders spannend, weil du ja dich lange damit beschäftigt hast, letztendlich, ne, mit Kinderkriegen und wie, auf welchem Weg könnte das funktionieren? Und dann hast du einen Weg gefunden, probierst es und merkst aber, irgendwas fühlt sich gar nicht stimmig an. Also erstmal finde ich das großartig. Ich bin ja ein großer Fan davon, auf die eigene innere Stimme zu hören. Und ich finde es total interessant, auch, dass es nach zwei Malen schon passiert ist. Hättest du ja auch 10 Mal probieren können, ne? Also die war ja relativ laut dann auf irgendwie diese deine innere Stimme, ne?
Absolut, ja. Und da konnte ich auch, also ich hätte mich weitermachen können. War so laut die Stimme, dass ich, es wurde wortwörtlich mal auf Eis gelegt, das Projekt. Letztendlich habe ich auch, was dann auch ein schwerer Schritt war, diese restlichen eingefrorenen Eizellen, oder es sind ja eigentlich schon Embryonen in dem Sinne, die man sich ja einsetzen lässt, auch entsorgen lassen. Und dieses Wort entsorgen ist mir lange nicht über die Lippen gekommen, weil es so hart ist irgendwie.
Glaube ich.
Und das war eben auch ein Teil dieser Scham, dieses Leben künstlich zu erzeugen, um es dann zu entsorgen. Das war der nächste Schritt.
Ja, klar. Ja, Wahnsinn. Was hat dein damaliger Partner gesagt?
Also, als ich sie entsorgen habe lassen, waren wir schon nicht mehr zusammen. Also da gab es dann eine Trennung in der Zwischenzeit. Also da ist zwischen dem Entscheiden, ich mache nicht weiter mit Eizellspende und dem Entsorgen der restlichen Eizellen, oh, ich glaube, da waren sicher 1,5 oder 2 Jahre dazwischen.
Ja, Wahnsinn. Wie lange ist das her?
Ja, jetzt sind es dann wahrscheinlich 7, 8 Jahre schon wieder. Ich glaube, dass das 25, 26 war. Ja.
Ja. Und gab es mal einen Augenblick in den letzten 6, 7 Jahren, wo du bereut hast?
Dass ich nicht weitergemacht habe mit der Eizelle. Nein. Keinen einzigen. Obwohl ich nach wie vor viele Jahre einen ganz starken Kinderwunsch hatte. Also, das war nicht der Fall, dass ich zu diesem Zeitpunkt meinen Kinderwunsch losgelassen habe. Überhaupt.
Das finde ich ja auch spannend. Also du hast diese Entscheidung getroffen, weil alles in dir sich dagegen gewehrt hat, auf diese Art und Weise ein Kind zu bekommen. Aber der Kinderwunsch war nach wie vor da. Wow, das stelle ich mir, das ist ja wahnsinnig widersprüchlich, sage ich jetzt mal, ne? An widersprüchlichen Gefühlen, ne? Was finde ich total normal ist im Kinderwunsch, widersprüchliche Gefühle zu haben. Himmel, wie bist du damit umgegangen?
Ja, wie du vorhin erwähnt hast, die innere Stimme war so laut, ich hätte gar nicht dagegen angehen können. Also das war was, das ich wusste, wenn ich Kinder haben sollte, dann auf eine andere Art und Weise. Und natürlich hat sich dann noch der Gedanke mit Adoption und Pflegekind geformt. Der war da auch. Also ich zumindest habe mich dann natürlich an den nächsten Strohhalm geklammert. Und der war dann halt, okay, letzte Option wäre vielleicht eine Adoption oder ein Pflegekind aufzunehmen.
Ja, natürlich, klar. Auf diese Art und Weise kann man auch Mutter werden, ne? Selbstverständlich. Okay, also das heißt, du warst in diesen Jahren, also du wolltest immer noch ein Kind haben, wusstest, okay, auf dem Weg funktioniert es nicht. Wie bist du durch die Welt gegangen? Also war das auch eine Zeit, wo vielleicht auch deine Freundinnen Kinder bekommen haben? Also wie bist du damit umgegangen? Dass wir ja in einer Welt leben, in der es viele Kinder und Familien mit Kindern gibt.
Ja, also das war natürlich immer ein schwieriges Thema für mich. Also weil ich auch diesen, sag ich mal, Spagat hatte zwischen ich liebe Kinder und ich umgebe mich total gern mit Kindern und gleichzeitig hat es mir auch immer wehgetan. Also das war immer schwierig und auch wie für alle, die mit so einem Thema zu tun haben, Schwangerschaftsankündigungen. Und natürlich in dem Alter kommen die dann immer mehr und
Okay.
hatte immer das Gefühl, mir fehlt was und ich kann dort nicht hinkommen. Ja.
Ja, das glaube ich dir. Was hast du mit deiner Trauer gemacht? Wie hat die sich ausgedrückt oder wie konntest du mit ihr umgehen?
Also ich habe sehr viel an mir gearbeitet. Also ich bin, ich glaube, ich traue mich zu sagen, ein sehr reflektierter Mensch. Also ich habe mich in meinem Leben schon sehr, sehr viel mit mir selbst auseinandergesetzt und habe immer versucht, also immer ist vielleicht der falsche Begriff, sondern in dieser Phase dann schon, nachdem ich mit den Eizellspenden aufgehört habe, habe ich versucht hinzusehen. Also ich habe schon versucht, die Trauer wahrzunehmen und zu sagen, okay, die ist da und die darf da sein und es ist okay. Also da ist, glaube ich, auch so dieser Prozess ins Laufen gekommen, das auch immer ein Stückchen mehr anzunehmen.
Okay, also das war ein Prozess über Jahre dann wahrscheinlich, ne? Und gab es diesen einen Moment oder gab es Momente, die dich dann dahin geführt haben, wo du jetzt bist, dass du dein kinderfreies oder dein kinderloses Leben annehmen konntest?
Ja, auf jeden Fall. Also einerseits waren es, wie soll ich sagen, also es war einerseits dieses, mich immer intensiver mit mir selbst auseinanderzusetzen, das Leben auch wieder genießen zu beginnen. Also es hat dann so parallel zu meinem Kinderwunsch wieder begonnen, dass ich total viel gereist bin, einfach total viele Abenteuer auch erlebt habe und mein Leben geliebt habe auf der einen Seite. Und das andere Päckchen war eben immer so dabei. Dieses, okay, ich bin trotzdem traurig. Und das war eben so dieser Prozess, der so gestartet hat. Einfach dieses, wie soll ich sagen? Ich tue mir jetzt schwer, irgendwo anzufangen. Weil es eben so ein schleichender Prozess, würde ich sagen, war. Ich glaube, dass es mit diesem, mir die Pause zu nehmen nach den Eizellspenden und zu sagen, ich mache da nicht weiter. Das war ein Anstoß, vielleicht sogar der erste, zu sagen, wow, da gibt es eine innere Stimme, die ist lauter als dieser extrem große Wunsch, wo ich dachte, das ist mein größter Wunsch. Da gibt es etwas, das sagt, nein, das ist trotzdem nicht richtig für dich. Und somit ist das, glaube ich, so ins Rollen gekommen, mehr hinzuhören.
Wow.
Auf meine innere Stimme, auf mich. Ja, und letztendlich waren viele Auslöser dann die relativ spät erst gekommen sind, eben erst vor, ja, 2 Jahren habe ich ja eigentlich dann wirklich ganz entschieden, dass ich meinen Kinderwunsch loslasse. Und das ist eben das Schöne, weil ich jetzt hier bei dir im Podcast bin, weil ich eben vor, ja, einigen Jahren diese Podcast-Folge von dir gehört habe. Also es war eine der ersten Podcast-Folgen von dir, die ich mir angehört habe. Und da war die liebe Ayla bei dir, die diesen Me-Time-Movie-Film gemacht hat, in dem es eben um Frauen geht, die ein kinderfreies Leben bewusst führen, aber auch Mütter, die ihr Muttersein quasi in gewisser Weise auch ein Stück weit bereuen. Und diese Folge war für mich so ein kleiner Wendepunkt in meinem Leben auch, wo ich mir gedacht habe, wow, es gibt Menschen, die wollen freiwillig keine Kinder.
Ja.
Ich habe mir da nie gedacht, in welcher Bubble habe ich die letzten Jahre gelebt. Fall waren die da, ja.
Wahnsinn. Ach, das ist ja, das öffnet ja sehr mein Herz. Das finde ich ja wirklich großartig. Also vor 2 Jahren, aber und war das dann sozusagen vor 2 Jahren, war das sehr bewusst, dass du deinen Kinderwunsch aufgegeben hast? Hast du, keine Ahnung, ein Ritual gemacht oder wie stelle ich mir das vor, so diesen Moment, wo du, also ne, also Kinderwunsch aufgegeben heißt ja auch nicht mehr oder über Adoption und Pflege nachzudenken und so weiter, ne?
Also ich habe jetzt kein Ritual gemacht, aber ich erinnere mich eben, um nochmal auf diese Podcast-Folge zurückzuhören, ich erinnere mich genau an den Moment, weil ich bin im Auto gesessen und bin nach Wien gefahren. Also das sind so 2 Stunden von meinem Heimatort nach Wien. Und ich habe diese Podcast-Folge gehört und irgendwas hat die in mir ausgelöst, dass ich im Auto geweint habe. Ich habe geheult, ich weiß nicht wie lang. Und ich weiß noch, dass ich danach meinem Partner und auch einer meiner besten Freundinnen sofort gesagt habe, ich glaube, ich will gar keine Kinder mehr. Und das war so dieses, ja, dieser Moment.
Wahnsinn. Gänsehaut. Wie ging es dann weiter innerlich, nachdem du einmal diese Entscheidung getroffen hast? Oder beziehungsweise die innere, vielleicht auch deine innere Stimme gehört hast oder was auch immer. Da war ja irgendwas in dir, was irgendwie rausgekitzelt wurde durch diese Folge, ne?
Ja, ich habe schon versucht, mich selbst nicht unter Druck zu setzen und zu sagen, okay, ich höre mir diese Entscheidung jetzt mal ein paar Tage an, die mit mir macht. War das jetzt so aus dem Affekt nur raus? Bis ich dann realisiert habe, nein, die Entscheidung ist jetzt nicht nur in diesem Moment entstanden. Diese Entscheidung ist schon viel früher geformt worden, würde ich sagen. Und nur dieser finale Strich oder Haken wurde gesetzt in diesem Moment. Das ist auch geblieben und ich kann auch bis heute sagen, dass ich keine einzige Sekunde darüber nachgedacht habe, ob ich das revidieren möchte, also ob ich nicht doch wieder Kinder möchte. Es ist so, dass ich auch relativ entspannt mit dem Thema umgehe, mit dieser Entscheidung, weil ich mir denke, ja, ich habe sie einerseits 100% für mich getroffen, aber ich würde zum Beispiel nie jemanden verurteilen, der sagt, in 10 Jahren sagt derjenige dann, ich habe mich doch wieder umentschieden. Und ich glaube auch, dass mir das ein bisschen den Druck genommen hat, einfach dieses
Super.
okay, du kannst jetzt fein damit sein und ja.
Wahnsinnig schön, wirklich. Und was hat sich verändert, nachdem du diese Entscheidung getroffen hast?
Ich habe das Gefühl, alles. Alles. Also, ich fühle mich ein bisschen wie neugeboren. Also, ein neuer Mensch, der dieses schwere Päckchen abgeben durfte.
Das glaube ich dir.
Also, so als hätte ich ein neues Leben geschenkt bekommen, das ich jetzt durch ganz andere Augen sehe. Also, ja, einfach diese komplett neue Brille auf mein Leben.
Wahnsinn.
In dem plötzlich nicht mehr ein großer Block in der Mitte ist, wo ich immer weiß, das werde ich nie haben, das kann ich nicht erreichen. Mir wird immer was fehlen, sondern plötzlich war mein Leben mit dieser Entscheidung, okay, ich bin fein damit, keine Kinder zu haben. Und ich kann mir auch vorstellen, ein kinderloses Leben zu führen, war plötzlich so, alles ist wieder in diesem Leben, ist alles wieder möglich. Das.
Ach, da kriege ich jetzt gerade Gänsehaut, wie tiefgreifend, ne, das ja gewesen sein muss für dich oder immer noch ist vermutlich, ne? Und welche neue Brille, mit welcher neuen Brille schaust du auf dein kinderloses Leben? Ich sehe gerade übrigens in ein strahlendes Gesicht.
Ich sehe mit dieser Brille auf mein Leben mit so einer richtigen Neugierde. Ich weiß irgendwie nicht, was kommen wird. Ich will es auch nicht zu Tode planen. Also das ist auch was, was ich mit dieser Aufgabe des Kinderwunsches für mich so ein bisschen festlegen konnte, dass dieses mir so fixe Pläne zu machen.
Ja.
Erstens wartet man dann nur, bis sich die erfüllen und hofft dann glücklich zu sein. Also ich versuche mehr dieses mit Neugierde durchs Leben zu gehen und zu sehen, was es mir jetzt bringen kann. Und es ist ja total spannend, weil es eben nicht ein Leben ist, das so standardmäßig verläuft. Dadurch ist ja wirklich total viel offen sozusagen.
Absolut, finde ich nämlich auch. Also ich finde auch, dass man einfach festgelegter ist, wenn man ein Kind hat, ne? Also einfach auch, weil das Kind ja auch Struktur braucht und all das. Und daraus kann man sich ja wunderbar befreien, ne?
Genau.
Ja. Das kann ich total nachvollziehen. Und sag mal, hast du dir dann auch noch mal Unterstützung gesucht? Oder war das sozusagen vor dieser Entscheidung, dass du dir Hilfe geholt hast?
Also während dieser Entscheidung und auch danach hatte ich eigentlich keine Unterstützung. Was ich sehr wohl seit, ja, jetzt ist es glaube ich eh ein ganzes Jahr schon wieder, bin ich eben auch wieder bei einer Therapeutin, die ich über alles liebe, weil sie mir so sehr auch aufzeigt, dass ich auf das große Ganze auch so schauen kann. Also der bin ich nicht gegangen. Mir war ihm wichtig, nicht zu jemandem zu gehen und zu sagen, ich möchte mein Thema mit dem unerfüllten Kinderwunsch aufarbeiten. Ich möchte an mir und an meinem Leben arbeiten, weil ich möchte nicht nur über dieses eine Thema definiert sein. Das war mir irgendwie wichtig. Da habe ich schon gemerkt, dass es einfach gut tut, Unterstützung zu haben. Also einfach dieses nochmal genauer hinzuschauen, dass auch viele Themen, die ich automatisch meinem unerfüllten Kinderwunsch zugeschrieben habe, eigentlich vielleicht sogar schon früher entstanden sind und nicht alles eben auf dieses eine Thema zurückzuführen sein muss.
Das finde ich ja auch eine sehr spannende Erkenntnis. Und so richtig, also geht mir ganz genauso, ne, dass einige der Themen, die hat man, oder ich würde vielleicht sagen, sogar alle sagen, die sind ja schon vorher in einem drin.
Genau.
Das ist ja toll. Und auch, ich mag auch den Aspekt, dass du sagst, ja, letztendlich sagst, ich will mich selber besser kennenlernen. Darum geht's. Und da ist ja, da ist der unerfüllte Kinderwunsch, aber da ist ja noch eine ganze riesige Welt, noch mehr sozusagen in mir. Finde ich total super.
Eben vielleicht in dem Zusammenhang auch wichtig ist. Also ich bin auch vor allem zu ihr, also der Anstoß, mir jemanden zu suchen, war dann letztendlich auch, weil ich schon sowas wie eine Leere in mir gespürt habe. Und ich glaube, das ist ja auch ein Thema, das viele nachvollziehen können, die mit einem unerfüllten Kinderwunsch leben, dass man eben dieses Gefühl der Leere, dass man das Gefühl hat, man kann das nicht füllen, weil eben dieser eine Aspekt nicht da ist. Und das war eben einer der großen Punkte, wo ich gewusst habe, ich will näher hinschauen, was löst in mir dieses Gefühl oder diese Angst vor der Leere eigentlich aus.
Ja. Und hast du jetzt noch das Gefühl, dass da eine Leere in dir ist?
Nein, wobei ich hier zögerlich bin, weil ich finde, wie soll ich das beschreiben? Also ich bin heute der Überzeugung, dass die Leere nicht mit Kindern zu füllen gewesen wäre. Und ich glaube auch, dass das ich zögere deswegen ein wenig, weil ich glaube, dass das ein Thema sein wird, das mich mein Leben lang begleiten wird und an dem ich Leben lang hinschauen darf und sagen, wenn ich das Gefühl der Leere habe, woher kommt das und was glaube ich füllen zu wollen in mir überhaupt? Und deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig mit, ob ich glaube, Gefühle sind immer wieder da und solche Momente. Ich glaube nur, dass vielleicht anders bewertet in dem.
Das ist, finde ich sehr, sehr gut. Und ich sehe das halt auch so, ne? Auch bei denen, die ich begleite zum Beispiel, die dann doch noch ein Kind bekommen irgendwann, dass grundsätzliche Herausforderungen in einem, die löst ein Kind nicht und die heilt ein Kind auch nicht. Aber das denken wir Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch immer, oh, das muss so dieses Kind kommen und dann ist alles perfekt und das ist nicht mehr da. Aber das ist nicht so, ne? Ja, sehe ich ganz genauso. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank auch für das, dass du das teilst. Das finde ich super wichtig. Sag mal, was würdest du jemanden, der jetzt sozusagen oder die jetzt an dieser Schwelle steht? Soll ich loslassen oder nicht? Soll ich noch weitermachen? Aber ich quäle mich so. Was würdest du so einer Person sagen wollen?
Ich glaube, ich würde sagen wollen, dass diese Person in ihr Inneres schauen soll, auch wenn das oft wehtut und schwerfällt. Aber ich glaube, dass das der Schlüssel ist. Ich glaube, der Schlüssel ist, dass wir die Verbindung zu uns selbst finden, um rauszufinden, was uns wirklich glücklich machen kann. Und dass das oft nicht, so wie du es soeben gesagt hast, materielles passt jetzt nicht zu einem Kind, der Begriff, aber eben nicht an einem äußerlich physischen Objekt dann festgemacht werden kann, ob ich glücklicher werde oder nicht. Und ich glaube einfach, dass diese Verbindung zu einem Selbst innen drinnen einfach so essentiell ist, um rauszufinden, was sind überhaupt meine Werte? was sind, wie möchte ich mich fühlen in meinem Leben?
Ja.
Und dann ist es unabhängig davon, ob ich mit Kind lebe oder ohne Kind lebe, ob ich ein Haus habe oder eine Wohnung habe, ob ich, I don't know. Ich glaube, dass einfach das der Schlüssel ist und an dem arbeite ich auch. Also ich sage, möchte mich immer wieder zurückfokussieren, wie möchte ich in meinem Leben, wie möchte ich mich fühlen?
Ja,
dort
schön.
Und ja.
Ja, wie möchte ich mich fühlen? Wirklich eine Schlüsselfrage, tatsächlich. Die gefühlt viele Menschen gar nicht auf dem Schirm haben, diese Frage.
Auch gar nicht so leicht zu beantworten ist, finde ich.
Absolut, absolut.
Relativ schnell wieder an irgendwelche, soll ich sagen, Äußerlichkeiten.
Ja, ja.
Ich möchte haben. Geh mal relativ schnell in die Richtung, ich möchte etwas haben.
Ja. Wahnsinn. Was macht denn dein kinderloses Leben aus gerade? Wie lebst du dein Leben?
Ja, ich würde sagen, derzeit sehr frei und sehr ruhig sind so Begriffe, die mir relativ schnell einfallen, weil ich das Gefühl habe, ich habe so viel Zeit, zur Ruhe zu kommen, wenn ich es mir nehme. Also ich finde, es ist nicht automatisch so, dass man nur, wenn man keine Kinder hat, ein stressfreies Leben hat. Das ist bei weitem nicht so, das weißt du wahrscheinlich auch.
Ja.
Aber ich kann, also es liegt an mir, mir diese Ruhe geben zu können. Das ist das. Also ich habe jetzt nicht diese Bedingungen von außen,
ja,
dass ich gezwungen bin, mich um vieles kümmern zu müssen. Also ich kann mir mein Leben recht frei gestalten und ich liebe eben diese Freiheit, dass ich ja mir das selbst gestalten kann.
Ja, ja. Da, das ist auch mein höchstes Gut. Das ist das, was ich am meisten genieße tatsächlich an einem Leben ohne Kind. Und dass ich diejenige bin, die, also wenn ich mir Stress, also ich Stress habe, dann mache ich mir den Stress. Und dann kann ich auch entscheiden, okay, ich höre jetzt auf, mir Stress zu machen. Ne? Ja, kann ich super gut nachvollziehen. Sag mal, und dieses, also wir sind ja anders, ne? Als der, ja, ne? Als die Mehrheit der Bevölkerung. Wie gehst du damit um?
Heute gut. Also es ist sogar ein bisschen, ich würde sagen, ein Teil von mir geworden. Also ich habe auch eine lustige Geschichte eigentlich. Also ich war als ganz kleines Kind war ich sehr rebellisch. Also meine Eltern würden immer erzählen, dass ich ein anstrengendes Kind war und ja, einen sehr, sehr starken Willen hatte. Und ich bin dann aber im Laufe meines Lebens sehr brav geworden. Also ich war eine sehr gute Schülerin. Ich war eine totale People-Pleaserin. Also fast schon unaushaltbar. Und aus dem Ganzen, das war eben so mein Begleitprozess auch. Also das war nicht nur das Kinderwunschthema, sondern auch das war so ein Riesenthema in meinem Leben, dass ich einfach mich immer verbogen habe für Menschen. Und ich auch heute noch aufpassen muss. Also das ist einfach etwas, was ich in mir habe. Ich muss immer auch nicht zu sehr people zu bleiben. Und dann kam eben, und ich glaube eben, als ich diese Entscheidung zu formen begonnen hat, meinen Kinderwunsch loszulassen, kam diese rebellische Art in mir raus. Und ich liebe die. Also ich liebe die heute und ich liebe es, wenn Menschen anders sind. Und ich feiere es richtig, egal in welchem Zusammenhang.
Ja.
Egal. Und deswegen liebe ich es heute, anders zu sein. Und ich fühle mich auch, muss ich ehrlich sagen, oft besonders.
Ja, ja, ist auch so. Ist auch so. Finde ich total toll, dass du da so die Rebellen in dir wieder entdeckt hast, ne? Weil ganz viele Menschen, und das ist völlig okay, also wertfrei, ne? Die kommen gerade mit diesem Anderssein nicht gut zurecht, ne? Das liegt ihnen schwer auf der Seele und das ist ja völlig auch in Ordnung. Jeder hat seine eigenen Herausforderungen, ne? Und du hast aber durch dieses Rebellische in dir auch entdeckt, es ist irgendwie auch ziemlich cool, anders zu sein, ne?
Ja, absolut.
Schön.
Nämlich auch sehr groß, also da gab es mehrere, über 80 und das war eben auch immer sehr schwierig für mich als Frau, so groß sein auch noch und
ja,
immer so, was muss ich denn noch, also ich war immer so in dieser Opferrolle viele Jahre, jetzt kann ich schon keine Kinder bekommen, jetzt bin ich auch noch so hoch und jetzt auch noch das und also es ist immer so dieses, all diese Dinge machen mich heute einfach zu, ja, etwas Besonderem. Und ich finde es auch wichtig, so wie du sagst, im Grunde werden wir ja alle anders, wenn man es so betitelt. Jeder ist anders.
Absolut. Ja.
Aber wir werden natürlich von der Gesellschaft und von der Kultur wahrscheinlich in gewisse Strukturen reingebracht, das eben als Norm sieht, aber eigentlich.
Hast du super recht. Auf jeden Fall sind wir alle was Besonderes und anders, ne? Letztendlich. Sag mal, wie schwer ist es dir gefallen, auf Insta mit dem Thema rauszugehen? Ne? Ich darf verraten an dieser Stelle, Nelia-Kinderlos, glaube ich, heißt dein Account. Und du gehst damit offen um, du zeigst dein Gesicht. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Wie schwer ist es dir gefallen zu sagen, ich mach das. Ich gehe damit raus.
Wahnsinnig schwer. Und zwar hauptsächlich nicht wegen fremden Menschen, sondern hauptsächlich wegen meinem Umfeld.
Spannend.
Also ich wusste, oh no, wenn ich jetzt auf Instagram, selbst wenn ich einen neuen Account erstelle, was ich dann auch gemacht habe, wusste ich, dass mich Leute finden werden, kennen. Und das war für mich ganz schwer, vor allem dort, wo ich wusste, gewisse wissen vielleicht noch nicht, dass ich keine Kinder bekommen kann oder auch nicht, was der genaue Hintergrund ist. Nur zu wissen, jemand kann keine Kinder bekommen, aber dann auch wirklich diese Details zu teilen, wie ich mich fühle. Also ich gehe ja sehr offen damit um auf Instagram mittlerweile. Und das war für mich extrem schwierig einfach. Aber die größte Herausforderung war eigentlich innerlich in mir selbst. Also ich weiß noch, dieser Tag, an dem ich es gepostet habe, den ersten Post, da bin ich in Tränen ausgebrochen und war aber so wahnsinnig, ich war so stolz auf mich, ich war so stolz, also.
Kannst du auch sein. Das ist richtig, richtig mutig und großartig. Wie waren denn dann die Reaktionen in deinem Umfeld?
Also zuerst hat es lange Zeit nicht wirklich jemand bemerkt. War auch sehr klein, also mir ist ja fast niemand gefolgt. Und das
Wahnsinn.
begann zu wachsen. Muss ich sagen, in meinem Umfeld hat sich eigentlich niemand bei mir gemeldet, der das nicht schon, also mit dem ich nicht sowieso schon im Austausch darüber gewesen war.
Okay.
Ich habe auch am Anfang gesehen, dass Leute sich meine Stories und so weiter anschauen, aber es hat mich niemand darauf angesprochen.
Spannend.
Dann letztendlich, es ist okay für mich einfach, dass sie das sehen und versucht es ein bisschen auch auszublenden.
Ja. Und dein Account kommt ja super gut an. Ich finde den auch sehr, sehr inspirierend. Ich finde, du machst das ganz, ganz toll. Und merkst du, dass du da einen Nerv getroffen hast? Oder siehst du das so?
Ja, mittlerweile auf jeden Fall. Also es war ja der Initialgedanke war eigentlich eine Mischung aus dieser, also es war diese Rebellin in mir, die sich einfach gedacht hat, auf Instagram finde ich keinen Platz für mich, wo ich mich zugehörig fühle, so im echten Leben auch. Und wo ist es leichter, quasi mal sich auszudrücken gegenüber mehreren Menschen. Und es war dann so dieser Wunsch da, meine Gefühle auszudrücken. Das war eigentlich der Initialwunsch und mir war es dann auch egal, ob das jetzt hier viele sehen oder nicht viele sehen. Und letztendlich war ich dann selbst total überrascht und ich bin bis heute so berührt, dass es so viele Menschen eigentlich erreicht und ja, man sich so zusammengehörig. Also es ist so interessant, weil ich habe den Account vor, ja, im April oder was gestartet, diesen Jahres und auf einmal sind da so viele Menschen, die ähnliche Themen haben, dass ich mich so verbunden fühle mittlerweile. Ja.
Das ist wirklich ma magisch, finde ich auch, ne? Dass man so viele Menschen irgendwie virtuell ja nur, aber trotzdem, ne, trifft sozusagen, die ein ähnliches Thema haben und man auf einmal denkt so, wow, man ist definitiv nicht alleine, obwohl man das vielleicht ganz viele Jahre dachte, dass man alleine wäre, ne?
Also, wenn du mich bevor ich deinen Podcast gefunden habe, dachte ich wirklich, ich wusste schon, ja, es gibt mehrere Frauen, die das Thema haben, aber das können nur ganz wenige sein.
Und es ist, also die Zahlen, weiß ich nicht, wie die für Österreich sind, aber man sagt ja ungefähr so, jedes zehnte Paar, manche sprechen auch von jedes siebte Paar, bleibt kinderlos. Ich meine, dann reden wir über Millionen von Menschen.
Das
Letztendlich.
war aber für mich so schwierig, weil ich eben mit dieser Entscheidung, meinen Kinderwunsch loszulassen, da habe ich mich erst richtig allein gefühlt. Davor war es so, ja, es gibt zig Frauen wahrscheinlich, die auch darunter leiden, die alle in Kinderwunschkliniken wandern und daran arbeiten. Aber dieses Loslassen von dem habe ich eigentlich außer von dir noch von niemandem gehört gehabt. Und das war für mich so, hatte das Bedürfnis, das auszudrücken und zu erklären, dass es eben, ja, es ist nicht so ein Schwarz und Weiß und gestern wollte ich ein Kind und heute will ich kein Kind mehr.
Nein.
So facettenreich diese Gefühlswelt, die da damit einhergeht. Und
absolut, Wahnsinn, richtig, richtig schön. Was würdest du sagen, dieser Prozess, durch den du gegangen bist, was hast du so gelernt oder für dich mitgenommen, was dich auch für den Rest deines Lebens tragen wird?
Also ich habe definitiv gelernt, dass ich extrem stark bin.
Ja.
Das kann man sich wirklich, wenn man sowas geht mit unerfülltem Kinderwunsch, das kann man sich gleich irgendwo auf ein Blatt Papier schreiben, man ist unheimlich stark. Also das durchzustehen. Und ich habe auch gelernt, mir mein Leben, wie soll ich das jetzt beschreiben? Ich habe gelernt, mir mein Leben nicht nach Plan ausrichten zu wollen, sondern mehr in diesen Moment kommen zu wollen und zu sagen, das, was mir geboten wird vom Leben, das nutze ich. Also so nicht dieses ständig auf das Glück warten zu wollen.
Oh ja, auch eine wichtige Erkenntnis. Das Glück kommt erst, wenn. Nein, es ist schon da, wenn man zulässt, dass man hinsieht sozusagen. Ne? Richtig schön. Und was antwortest du heute auf die Frage, wenn dich jemand fragt, ob du Kinder hast?
Das hängt von der Situation ab. Ich sage immer nein. Und wenn das Gespräch weitergeht, dann sage ich mittlerweile auch relativ häufig, dass ich keine Kinder bekommen kann. Und bin da relativ offen. Vor allem, also da merke ich schon, also seitdem ich auf Instagram in die Öffentlichkeit getreten bin, fällt es mir noch viel leichter, darüber zu sprechen.
Ja.
Also ich habe schon davor auch, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, etwas auszusprechen mal. Muss nicht auf Instagram sein, aber etwas auszusprechen. Und ich habe eben schon davor begonnen, auch manchen Menschen dann schon ein bisschen, also auch Menschen, die mir nicht nahe standen, mal zu sagen, nein, ich habe keine Kinder, weil ich kann keine Kinder bekommen. Und es ist mir eben jahrelang schwer gefallen. Und desto öfter ich es ausgesprochen habe, desto mehr ist dieser, wie sagt man dazu, dieser schwere, wie nennt man denn das? Es hat diese Schwere von
ja.
dieser Aussage genommen,
ja.
die ich da gesagt habe.
Ja, absolut. Und wahrscheinlich auch die Scham, also zumindest war das bei mir so. Ne? Je offener ich darüber gesprochen habe und umso mehr positives Feedback ich auch bekommen habe, habe ich gemerkt, so, nee, ich brauche mich auch für gar nichts schämen. Also warum auch?
Genau.
Kann ich ja sowieso nichts für, was da passiert ist mit mir, ne?
Was dann natürlich schon schwierig für mich war, ist vor allem, oder was ich finde, seitdem ich meinen Kinderwunsch losgelassen habe, ist es für mich oft schwierig, weil wenn ich eben antworte, nein, ich kann keine Kinder bekommen, kommt dann schon oft die Meldung, das wird schon noch, und also so dieses Hoffnung machen, ja, aber es wird schon noch klappen, so dieses gleich in Frage stellen, okay, du kannst jetzt also nicht glücklich damit sein.
Ja. Ja.
Auch ein Anruf, warum ich auf Instagram bin und sage, ich möchte drüber reden. Es ist möglich, glücklich zu sein.
Ja. Absolut, ich bin hundertprozentig bei dir. Und das ist auch einer der wenigen Punkte, wo ich auch manchmal noch so Wut empfinde, weil ich denke so, hä, was bilden die Leute sich ein, zu wissen, was mich glücklich macht oder nicht? Ne? Irgendwie, das ist so ein bisschen so, wo ich echt manchmal tatsächlich noch ein bisschen Wut empfinde. Was denkst du, also worauf führst du es zurück? Warum ist unsere Gesellschaft so mit ihrem Narrativ, gerade gegenüber Frauen, Glück geht nur über ein Kind?
Ich glaube, dass sich das über viele, viele Jahre so geprägt hat. Ich meine, natürlich, man darf nicht außer Acht lassen, dass es einfach, also ich will ja nicht sagen, dass niemand Kinder bekommen soll und dass man nicht glücklich sein kann, wenn man Kinder hat, sondern
ja, absolut.
Natürlich unsere biologische Funktion wäre es, ein Kind bekommen zu können, wenn alles im Normalfall läuft. Das heißt, es ist auch was Wunderschönes und liegt wahrscheinlich ganz tief in uns verwurzelt, dass wir sagen, ja, es ist das Natürliche, dass man sich fortpflanzt, groß zieht. Und ich glaube einfach, dass dieses Urdenken einfach da ist. Und dass eben aber dabei außer Acht gelassen wird, dass das eben immer auch Menschen geben wird, die gewisse Dinge nicht können, körperlich. Ja. Es geht nicht nur ums Kinderkriegen.
Ja.
Und dass diese Personen aber genauso ihre Funktionen in der Gesellschaft haben. Und ich glaube halt, dass das so tief verwurzelt ist, dieses ja, Narrativ einfach
ja.
Kinder bekommen sollen. Ja.
Ja. Absolut. Ich nicke die ganze Zeit. Ne? Also die Leute hören ja nur zu, aber ich nicke die ganze Zeit. Ich denke so, ja, genau, sehe ich absolut genauso. Ne? Menschen haben unterschiedliche Funktionen in unserer Gesellschaft. Ne? Und um in Anführungsstrichen nützlich zu sein oder was beizutragen, braucht es nicht unbedingt ein Kind. Ganz sicher nicht.
Und ich glaube auch, also was für mich ein wichtiger Aspekt ist, den ich mitgenommen habe aus der ganzen Geschichte, ist auch, dass ich glaube, dass man es sich schon oft leicht macht, im Sinne von, ja, ich gehe eben so mit diesem Standard mit und krieg mal Kinder und baue mir mal ein Haus und setze mich aber wenig damit auseinander, was ich wirklich möchte. Und diese Chance ist einem gegeben, wenn man das nicht so leicht erreichen kann. Die Chance ist da, sich mal hinzusetzen, zurückzunehmen und zu sagen, was will ich denn eigentlich wirklich? Und ich glaube eben, dass gerade in unserer schnelllebigen Zeit ist es sehr viel verloren gegangen, dass man mit sich selbst in Verbindung ist, dass man mal zur Ruhe kommt. Wir haben alle Stress, Hektik, sind viel im Außen. Und ich glaube einfach, dass man diese Chance geschenkt bekommt, wenn man ein Kind bekommen kann.
Bin ich auch da, bei dem Punkt bin ich bei dir. Ich sehe das tatsächlich inzwischen als Geschenk. Und manchmal, wenn ich das so irgendwie ausspreche, weiß ich nicht, in irgendeinem anderen Umfeld, da begegnen mir wirklich so Gesichter, die sind völlig konsterniert. Also weil sie, ne, also weil sie es gar nicht nachvollziehen können. Aber ich weiß, ne, dass Menschen wie du und andere Menschen, die damit zu tun haben, die können das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ne?
Absolut.
Wahnsinn.
Auch, dass beides da sein darf. Man darf das Geschenk sehen und gleichzeitig sagen, ich war traurig oder ich bin noch immer traurig.
Absolut.
Und
richtig, ja.
Ich glaube, der Mensch ist nicht dafür gemacht, dass er nur das eine oder das andere fühlen kann.
Nee, das ist dieses Schwarz-Weiß ist, nein, da geht so viele Schattierungen dazwischen. Natürlich darf man traurig sein auch. Ne? Ein Anteil von mir darf traurig sein. Ein Anteil von mir ist unfassbar froh und tanzt eigentlich die ganze Zeit, weil es so happy ist, zu tun und lassen zu können, was ich möchte. Also das darf natürlich parallel existieren, ne? Finde ich auch. Du sag mal, ich habe einen Post gesehen, der hat mich auch total angesprochen. Da hast du irgendwas gesagt von hat man ein, oder da hast du die Frage gestellt, hat man ein Recht auf ein Kind? Fand ich sehr spannend. Magst du was dazu sagen?
Ja, gerne. Also eben wie gesagt, das sind nur meine Gedanken immer, die ich teile, aber das ist einfach ein Gedanke, den ich habe. Also ich bin auf die Welt gekommen und ich als Frau dachte, ja, mir steht es zu, ein Kind bekommen zu können. Es muss mir zustehen und wenn es nicht auf natürlichem Wege klappt, dann steht es mir zu, auf irgendeine Art und Weise zu einem Kind zu kommen. Und ich glaube, dass das viel mit diesem Opfergedanken zu tun hat, indem man sich selbst hineinstülpt und sagt,
stimmt.
Bin benachteiligt, weil ich kein Kind bekommen kann. Und für mich war eben der Punkt eben, meine Therapeutin hat es auch mal angesprochen, man hat nicht das Recht. Nicht dieses Recht. Also es ist einfach, manchmal finde ich es nämlich einfach wichtig, sich so ein bisschen aus dieser Eigenperspektive rauszunehmen und das Ganze neutraler zu sehen und zu sagen, nein, es hat nicht jeder ein Recht auf ein Kind. Und deswegen haben wir aber vielleicht andere Privilegien in unserem Leben haben. Und ja, sich ein bisschen aus diesem, ja, ich kann das gerade schwer beschreiben. Ich finde es oft gut in Kombination mit diesem, wenn man so hart kämpft um seinen Kinderwunsch, dann glaube ich, dass man auch darum kämpft, weil man sich denkt, man hat ein Recht auf ein Kind und das muss einfach umsetzbar sein. Und da kommt immer dieses Muss und dieser Zwang rein.
Ja.
Und auch mal rauszunehmen und zu sagen, diese Akzeptanz wäre nämlich dann dieser Gegenspieler. Diese Akzeptanz vom eigenen Leben, die Akzeptanz, was die Natur einem gegeben hat vielleicht oder wie das eigene Leben verläuft. Und ich glaube, das ist ein schmaler Grat, den man bewegt. Aber wie du selbst, glaube ich, auch oft sagst, dieses Akzeptieren lernen, ist einer der Schlüsselpunkte, die man hat, wenn man lernt, mit seinem unerfüllten Kinderwunsch umzugehen.
Ja, absolut. Super, super gute Argumente. Und als mir das auch aufgegangen ist, dass nein, ich habe nicht jeder hat das Recht auf Kinder. Und Kinder sind ein Geschenk. Ne? Manche bekommen dieses Geschenk und andere nicht. Und letztendlich heißt es, oder ne, darf man sehen, was gibt es denn noch für andere Geschenke, die ich in meinem Leben habe? Ne? Was würdest du sagen? Meine letzte Frage schon. Leider, also wir könnten ja noch ewig, glaube ich, reden, weil ich das Gefühl habe, ne, wir sind also sind sehr ähnliche Punkte auch noch, viele ähnliche Gedanken. Ne? Was wäre so deine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts?
Ganz simpel. Also meine Botschaft wäre, glaube ich, auf alle Zuhörerinnen und Hörer, erlaubt dir glücklich zu sein. Das ist so ein wichtiger Punkt, den wir uns, wir erlauben uns nicht glücklich zu sein.
Ja. Und vor allen Dingen während dieser Kinderwunschreise. Ne? Also manchmal habe ich auch das Gefühl, bei meinen Klientinnen zum Beispiel, die haben es verlernt. Ne? Also ich verstehe das selber auch. Ne? Man hat sich ne, so eingemummt mit in dem Schmerz sozusagen, dass man gar nicht mehr erkennt, so, boah, ich kann den abstreifen ein Stück weit.
Und da ist es egal, ob man den Kinderwunsch loslässt oder ob man dranbleibt, ob man Kinder bekommt, nicht, das ist unabhängig.
Ja.
Aber erlaub dir, egal welche Entscheidung du triffst, erlaub dir glücklich zu sein.
Ja, das ist wundervoll. Ja, absolut. Ich habe nichts hinzuzufügen tatsächlich, weil ich glaube, es hat unsere Gesellschaft allgemein ein bisschen verlernt. Ne? Also in diesem ständig alles muss, ne? Man muss funktionieren und so. Und ich glaube, das haben die meisten einfach verlernt tatsächlich.
Ist auch schwierig, das
Ist
zu erhalten.
auch. Ja. Und es ist ehrlicherweise eine tägliche Arbeit. Bei mir ist es eine, ne, also Arbeit in Anführungsstrichen, aber ein tägliches Eintunen sozusagen. Ich mache das ganz oft über Dankbarkeit auch und so, ne? Aber sich immer wieder einzutunen, hey, ich darf glücklich sein. Hey, das ist möglich.
Das ist vielleicht auch eine wichtige Message, die ich noch sagen will, weil ich auf Instagram oft schreiben mir dann Frauen zum Beispiel, ich möchte an deinen Punkt kommen und wenn ich dann, also es ist nicht, ich möchte auch die Illusion nehmen, es ist nicht so, dass ich an einem Punkt bin und jetzt ist alles bis an den Rest meines Lebens quasi geritzt und erledigt, weil jetzt habe ich ja mein glückliches Leben, sondern es ist ein tägliches an sich arbeiten und ständig versuchen, das Beste aus seinem Leben zu machen und das ist oft auch Arbeit, ja.
Ja, absolut. Und ich finde, dazu gehört auch zum Beispiel auch, dass ja auch nicht jeder Tag gefühlsmäßig ein guter Tag sein kann. Ne? So akzeptieren, dass vielleicht mal Trauer hochkommt oder Wut oder sonst irgendwelche Gefühle, die wir eigentlich nicht so gerne haben. Auch das zu akzeptieren, ne? Das ist okay. Das heißt aber nicht, dass mein Leben nicht trotzdem glücklich ist. Ja, auch wenn ich so mal solche Tage habe. Ne?
Wenn dir der Podcast gefällt, dann nimm dir doch 5 Minuten Zeit. Und gib ihm eine Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Ich würde mich so freuen. Für Anregungen oder wenn du deine Geschichte erzählen möchtest, dann schreib mir noch gerne eine E-Mail unter podcast@praxis-apia.de.